Guten Morgen, liebe Gemeinden, liebe Billardhallenoase, lieber Sündersupermarkt. Was für ein starkes Signal haben wir denn da am Wahlsonntag, am vorletzten Sonntag erlebt? Über 80% aller Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. Ein Zeichen, das Hoffnung macht. Es zeigt, wie viele Menschen Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen. Es zeigt, wie viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben. Und trotz dieser beeindruckenden Wahlbeteiligung hören wir weiterhin ganz viel Unzufriedenheit und Klagen. Immer noch fühlen sich nicht alle repräsentiert, nicht gehört, nicht verstanden. Und unsere Gesellschaft ist ja nun auch voller Tränentäler, muss man ja sagen. Jugendliche, die in den sozialen Medien nach Anerkennung suchen, Familien, die unter Druck zerbrechen, Menschen, die sich politisch und gesellschaftlich entfremdet haben. Einsamkeit, Überlastung und Orientierungslosigkeit prägen irgendwie unsere Zeit. Das Wahlergebnis ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Vielfältig, widersprüchlich, aber doch auch irgendwie lebendig. Es zeigt uns, wer wir sind. Eine Gemeinschaft, die trotz aller Unterschiede an einem Ort zusammenlebt. Doch warum fällt es uns eigentlich so schwer, diese Vielfalt anzunehmen? Warum fühlen wir uns oft überfordert, wenn wir auf Menschen treffen, die ganz anders denken, ganz anders leben, ganz anders glauben? Und genau darum geht es heute in der Predigt. Unter dem Titel von Tränentälern und Quellorten, eine Predigt für unsere Zeit, wollen wir gemeinsam entdecken, wie wir als Christen in einer gespaltenen und oft unübersichtlichen Welt Hoffnung und Heilung bringen können. Und dabei ist eben dieser Gottesdienst heute selbst schon ein kleines, aber wichtiges Zeichen in einer zerrissenen Welt. Dass wir als Baptistengemeinde und Gemeinde Christi gemeinsam feiern, ist ja nicht selbstverständlich. Es ist ein Zeichen der Einheit, das wir nicht unterschätzen sollten. In einer Zeit, in der so vieles trennt, zeigt dieser Gottesdienst, wir gehören zusammen. Nicht trotz, sondern gerade wegen unserer Unterschiede. Und ich denke, lasst uns das heute einfach dankbar genießen und feiern. Die spirituelle Chance der Vielfalt liegt, wer hätte es gedacht, in der Ambiguitätstoleranz. Mein Lieblingswort. Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten und Gegensätze in ein und demselben Kontext, in ein und demselben Raum zu ertragen, ohne sie vereinfachen oder verurteilen zu müssen. Und ihr Lieben, diese Tugend ist kein menschlicher Reflex, sondern das ist eine Gabe Gottes. Sie ist kein natürliches Talent, das wir einfach so besitzen, sondern etwas, das wir von Gott empfangen und dann in unserem Leben wachsen lassen dürfen. Ich habe das hier und drüben ja schon öfter gesagt. Die Gabe der Ambiguitätstoleranz ist ein Crossover der Geistesgaben der Liebe, der Geistesunterscheidung und der Weisheit. Menschen, die diese Gabe, dieses Charisma besitzen, können kulturelle Unterschiede, widersprüchliche Meinungen oder mehrdeutige Situationen wahrnehmen, ohne darauf gleich aggressiv reagieren zu müssen oder alles einseitig negativ zu bewerten. Sie schaffen es, in der Spannung zu leben, ohne sofort alles auflösen zu müssen. Und im Grunde genommen, ihr wisst es, bedeutet Ambiguitätstoleranz, so zu sein wie die Jünger Jesu. Simon der Zelot und Matthäus der Zöllner hätten in der normalen Welt niemals zusammengefunden. Simon hatte geschworen, jeden Zöllner umzubringen, den er traf. Er war überzeugt, dass Zöllner vor Gott nicht richtig waren. Matthäus hingegen, der Zöllner, hielt die Zeloten für gefährliche Terroristen, die vor Gott nicht bestehen konnten. Und doch berief Jesus beide in seinen Jüngerkreis. Sie mussten lernen, miteinander auszukommen, gemeinsam Gott nachzufolgen und ihn gemeinsam anzubeten. Und Jesus hat ihren Widerspruch nicht aufgelöst. Jesus hat sie aber auch nicht gezwungen, ihre Meinungen zu ändern oder ihre Identität aufzugeben. Stattdessen hat er sie in die Spannung gerufen, folgt mir nach, trotz eurer Unterschiede. Und das ist spirituelle Ambiguitätstoleranz, eine Gabe, die uns befähigt, in einer vielfältigen, oft widersprüchlichen Welt zu leben, ohne die Hoffnung auf Einheit zu verlieren. Diese Gabe ist eine Aufgabe Gottes an seine Gemeinde, besonders in einer Zeit, in der Spaltung und Polarisierung an der Tagesordnung sind. Doch wie schaffen wir es nun, in der Spannung zu leben, ohne daran zu zerbrechen? Und die Antwort, ihr Lieben, liegt im Lobpreis. Lobpreis ist doch viel mehr als nur singen und beten. Es ist eine Haltung, die unser Herz verändert. Wenn wir Gott loben, richten wir unseren Blick auf ihn, nicht auf unsere Unterschiede, nicht auf unsere Konflikte, nicht auf unsere Vorurteile. Im Lobpreis erkennen wir, dass Gott größer ist als alle unsere Widersprüche und Unterschiedlichkeiten. Er ist der eine, der alle verbindet, der uns alle trägt, der uns alle liebt. Im Lobpreis wird unsere Ambiguitätstoleranz gestärkt. Wir lernen, Spannung auszuhalten, weil wir wissen, Gott ist in der Mitte. Er ist der Friedensstifter, er ist der Brückenbauer, er ist der Versöhner. Und wenn wir ihn gemeinsam anbeten, dann werden wir selbst zu Werkzeugen seiner Versöhnung. Und deshalb ist dieser gemeinsame Gottesdienst heute so wichtig und auch alle anderen, die folgen daraufhin. Hier im Lobpreis üben wir Ambiguitätstoleranz. Hier zeigen wir der Welt um uns herum, dass Einheit möglich ist, nicht trotz, sondern gerade wegen unserer Unterschiede. Hier werden wir daran erinnert, dass wir alle Kinder desselben Vaters sind, die gemeinsam durch das Tränental gehen und es in einen Quellort verwandeln dürfen. Und diese Bibelstelle aus dem Psalm, den wir vorhin gemeinsam gebetet haben, beschreibt diesen Auftrag Gottes an die christliche Gemeinde in Deutschland sehr gut. Es ist Psalm 84, die Verse 6 und 7. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Wir erleben ja eine Gesellschaft, die zwischen Angst und Spaltung hin und her taumelt. Der politische Diskurs ist oft voller Härte und viele Menschen fühlen sich von den großen Entwicklungen doch geradezu überrollt. Sei es der Wandel in der Arbeitswelt, die Migrationsdebatten oder die Herausforderungen der digitalen Ära. All das trägt dazu bei, dass sich ganz viele fragen, wo ist denn jetzt eigentlich mein Platz? Und wo ist noch Hoffnung in diesem Wirrwarr? Und in meinem Alltag als Jugendkoordinator und Schulsozialarbeiter sehe ich diese Tränentäler jeden Tag live vor Augen. Ich begleite ja Jugendliche, die keine Perspektive mehr für ihr Leben sehen, die von Unsicherheiten geplagt sind und die ganz oft eben kein stabiles familiäres Netz mehr haben. Und ich begleite auch Erwachsene, die erschöpft sind von den Anforderungen des Lebens, von gesundheitlichen Rückschlägen und Enttäuschungen. Auch sie suchen nach Sicherheit, nach Orientierung. Und Gott gibt uns als Gemeinde jetzt diese Verheißung. Wir gehen nicht nur mit allen anderen zusammen durch das Tränental, sondern wir machen es auch noch zu einem Quellort. Gott verwandelt die Tränentäler um uns herum durch uns in Quellorte. Und das ist keine leere Hoffnung, sondern das ist eine ganz konkrete Zusage Gottes. Und der Psalmist beschreibt hier auch ganz genau, wie Menschen, deren Stärke in Gott liegt, durch das Tränental gehen und es in einen Quellort verwandeln. Gott nutzt uns, um Hoffnung und Heilung in eine gebrochene Welt zu bringen. Wir sind nicht nur so die passiven Beobachter des Leids um uns herum, die so am Rande stehen, sondern wir sind aktive Teilnehmer an Gottes Werk der Verwandlung. Da ist es natürlich spannend zu wissen, wie das jetzt geschehen soll. Wie können wir, die wir selbst oft mit unseren eigenen Kämpfen und Schwächen zu kämpfen haben, Tränentäler in Quellorte verwandeln? Die Antwort, ich habe es schon gesagt, liegt in der Gegenwart Gottes im Lobpreis, die durch uns wirkt. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir unsere Stärke in ihm suchen, dann wird unser Leben zu einem Kanal der Gnade. Wenn wir beten, öffnen wir unser Herz für Gottes Kraft. Wenn wir loben, richten wir unseren Blick auf seine Größe und nicht auf unsere Probleme. Und wenn wir daraufhin handeln und durch die Welt gehen, werden wir zu Werkzeugen seiner Liebe in der Welt. Und darum ruft Gott uns nicht dazu auf, die Tränentäler zu ignorieren oder zu verharmlosen, sondern er ruft uns dazu auf, mitten in sie hineinzugehen, aber eben nicht alleine, sondern mit ihm und miteinander. Und dann können wir durch unsere Gegenwart, unsere Worte, unsere Taten Orte schaffen, an denen Menschen erfahren, hier ist Gott am Werk. Hier gibt es Hoffnung, hier gibt es Heilung. Das bedeutet nicht, dass wir nur alle Probleme lösen könnten. Wir sind keine Superhelden und wir haben auch nicht auf alles eine Antwort. Aber wir haben etwas, was die Welt dringend braucht. Wir haben die Liebe Gottes erfahren. Und diese Liebe ist wie ein lebendiger Quell, der niemals versiegt. Diese Liebe hat die Kraft, selbst die trockensten und hoffnungslosesten Orte in blühende Gärten zu verwandeln. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, Quellorte zu schaffen. Orte, an denen Menschen zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen können. Orte, an denen sie spüren, hier bin ich willkommen. Hier werde ich gesehen, hier ist Hoffnung. Und wie geschieht das? Ich will mit euch 4 biblische Bilder betrachten, die uns zum einen der Psalm vor Augen malt, zum anderen dann aber auch die damit zusammenhängende Offenbarung durch Jesus Christus. Das erste Bild sind die gebahnten Wege in unseren Herzen. Der Psalmist vergleicht das Herz mit einem Acker, durch den Gräben gezogen sind, damit Wasser fließen kann. Und das ist jetzt nicht nur so eine poetische Bildmalerei, sondern das ist ganz praktisch. In einer landwirtschaftlichen Gesellschaft wusste man das noch. Ein Acker ohne Gräben ist nutzlos. Das Wasser fließt unkontrolliert, versickert, verdunstet, bevor es die Pflanzen erreicht. Aber wenn Gräben gezogen sind, dann wird das Wasser direkt dorthin geleitet, wo es gebraucht wird. Und unser Lobpreis ist wie das Ziehen dieser Gräben. Es bahnt Wege in unseren Herzen, damit Gottes Kraft und Gnade ungehindert fließen können. Lobpreis ist doch kein frommes Ritual, das wir so mechanisch abspulen, weil es nun mal dazugehört, sondern Lobpreis ist eben eine Haltung. Gott als Quelle unserer Lebenskraft anzuerkennen, selbst in der Dürre, selbst in den schwierigsten Zeiten. Eine andere mögliche Übertragung dieses Psalmworts lautet: Glücklich sind die Menschen, wenn ihre Kraft oder der Gegenstand ihres persönlichen Lobpreises in dir, Gott, ist. Und das bedeutet, unser Lobpreis ist eine Quelle der Kraft. Und woraus ziehen wir Menschen unsere Kraft? Wir ziehen sie doch auch immer wieder daraus, dass wir etwas oder jemanden bewundern und damit Anteil an dessen Kraft bekommen. Dass wir uns ein Ziel vor Augen stellen, dass wir etwas erhöhen, dass wir davon schwärmen. Und dann haben wir Anteil an dem, was wir da erhöhen und von dem wir schwärmen. Denken wir doch einfach mal an etwas, das uns persönlich begeistert, also zum Beispiel Musik oder Kunst. Ist klar, dass ich das sage, weil ich ja hier vorne stehe und predige, ne? Also wenn ich euch doch von meiner Lieblingsmusik erzähle, dann gerate ich doch ins Schwärmen. Da fällt es mir gar nicht schwer, davon zu erzählen. Ich sprühe förmlich vor Begeisterung. Und genau darum geht es Gott. Er möchte, dass wir glücklich, begeistert sind. Und dazu muss der Gegenstand unseres Lobpreises dann in ihm sein, mit ihm verbunden sein, dass wir es mit ihm in Verbindung bringen. Nicht nur so unser Lebensziel im Großen und Ganzen, sondern auch all die kleinen Dinge des Lebens. Im Lobpreis geht es grundlegend darum, Gott Gott sein zu lassen. Und wir richten unseren Blick auf ihn und auf alles, was er für uns alle geschaffen hat. Und erkennen seine Größe und seine Güte an. Wenn wir Gott loben, bahnen wir diese Wege in unserem Herzen. Und wenn der Psalmist sagt, aufgeschüttete, gebahnte Wege sind ihren Herzen, dann ist das ein aktiver Prozess, in dem wir mit beteiligt sind. Wenn wir in diesem Acker unseres Herzens Gräben ziehen, dann kommt das Wasser schneller an sein Ziel, als wenn wir einfach nur so einen Eimer Wasser auf den Boden schütten und hoffen, dass das schon irgendwohin fließt. Genauso ist es mit unserem Lobpreis. Er schafft Strukturen in unserem Herzen, die es Gottes Kraft ermöglichen, ungehindert zu fließen. Im Lobpreis öffnen wir uns für Gottes Wirken. Wir erkennen, dass er die Quelle aller Kraft ist und lassen zu, dass er unsere Herzen verändert. Und das hat praktische Auswirkungen in unserem Alltag. Wir werden geduldiger, wir werden liebevoller, wir werden hoffnungsvoller. Wir können Spannungen aushalten, weil wir wissen, dass Gott größer ist als alle unsere Probleme. Wir werden zu Menschen, die nicht nur selbst Hoffnung haben, sondern auch Hoffnung weitergeben können. Das ist die Kraft des Lobpreises. Er verwandelt nicht nur uns, sondern auch unsere Umgebung. Und so werden wir, wenn wir Gott loben, zu Quellorten in einer durstigen Welt. Unser Leben wird zu einem Zeugnis seiner Güte und seiner Gnade. Das zweite Bild, das ich mit euch betrachten möchte, da geht es um Jesus. Jesus im Tränental. Jesus selbst hat das Tränental ja auch durchschritten. Er wusste, was es heißt, missverstanden, angefeindet und verlassen zu werden. Er kannte die tiefen menschlichen Leids und das nicht nur aus so einer göttlichen Ferne, sondern aus eigener Erfahrung. Und er durchschritt das Tränental bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz. Er wich dem Leid nicht aus, sondern verwandelte den Ort des Leids durch sein Aushalten in der Not in einen Ort der Hoffnung. Und sein Weg fordert uns heraus, denselben Weg zu gehen, weil wir uns seine Nachfolger nennen. Aber wie können wir das schaffen? Wie können wir durch das Tränental gehen, ohne daran zu zerbrechen? Und die Antwort liegt in der Kraft des Lobpreises, die wir im ersten Bild betrachtet haben. Wenn wir unsere Herzen auf Gott ausrichten, wenn wir Möglichkeiten für sein Wirken bahnen, dann können wir wie Jesus im Leid aushalten und es verwandeln. Dann wird es uns gelingen, dass nicht die Angst, sondern die Liebe der Antrieb unseres Handelns ist. Jesus hat sich nicht von Angst leiten lassen, sondern von Liebe. Er hat nicht nur auf das Leid geschaut, sondern auf die Quelle, die da drin entspringen kann. Und so fordert er auch uns auf, unseren Blick auf Gott zu richten, selbst in den dunkelsten Momenten. Es geht nicht um so einen heiligen Rückzug, um Separierung von der Welt, sondern es geht um Dienst am Nächsten. Jesus hat nicht auf Trennung gesetzt, sondern auf Gemeinschaft. Er hat nicht nach Macht und Anerkennung gestrebt, sondern ist den Weg des Dienens gegangen. Und deswegen sind auch wir dazu berufen, füreinander da zu sein. Und dabei, in all dem, hat Jesus seine eigene Schwachheit nie versteckt. Am Kreuz wird das am deutlichsten. Da hat er seine Ohnmacht gezeigt und gerade darin wurde seine größte Stärke sichtbar. Und so dürfen auch wir lernen, Schwäche zuzulassen und darauf zu vertrauen, dass Gottes Kraft in uns wirkt. Ich weiß doch, wie es ist, was es heißt, mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, mit Erschöpfung und dem Gefühl, nicht mehr weiter zu wissen. Und viele von euch wissen das doch auch. Und Gott macht aus diesen Schwachheiten Stärke. Er bringt aus dem vertrockneten Boden neues Leben hervor. Und das können wir doch den Mitmenschen um uns herum zur Verfügung stellen. Viel mehr, als dass wir immer auf alles eine schlaue Antwort haben. Aber dafür müssen wir auch bereit sein, Schwachheit erst einmal zu ertragen. Das heißt, durch das Tränental hindurchzugehen. Das dritte Bild, das ich mit euch betrachten will, ist der Frühregen des Segens. Durch das Tränental hindurchgehend machen sie es zu einer Quelle oder besser gesagt zu einer Vertiefung, in der die Quelle hervorbricht und der Frühregen bedeckt das Tränental mit Segensfülle, glückspendender Kraft und Lobpreis. Nun ist ja das normalerweise nicht so. Ich meine, Quellen entspringen normalerweise nicht einfach dadurch, dass man so einfach durch die Gegend geht und hups, springen die Quellen hervor. Das ist schon harte Arbeit, eine Quelle freizulegen. Da muss man graben, ausharren, darauf vertrauen, dass das Wasser irgendwann sprudeln wird. Und hier wird es ganz anders beschrieben. Und hier zeigt sich wieder ein Geheimnis Gottes. Gott will, dass jeder Mensch erkennt, dass er es ist, der am Werk ist. Er möchte, dass wir sehen, wie das Ewige in unseren Alltag hereinbricht. Und wie passiert das? Ich meine, Oft erwarten wir, dass Gott durch spektakuläre Wunder sichtbar wird, durch plötzliche Heilung, dramatische Rettungen oder übernatürliche Zeichen. Und sicherlich kann Gott das tun, aber meistens wirkt er doch auf eine viel subtilere, beharrlichere Weise. Er bricht in unseren Alltag ein, in die kleinen unscheinbaren Momente, in die täglichen Herausforderungen und in die stillen Gebete. Das Ewige bricht in unseren Alltag herein, wenn wir morgens aufwachen und trotz aller Sorgen ein Gefühl des Friedens verspüren. Es bricht herein, wenn wir in einer schwierigen Situation unerwartete Kraft finden oder wenn wir in einer Beziehung Versöhnung erleben. Und es bricht auch herein, wenn wir spazieren gehen, wenn wir in der Natur die Schönheit der Schöpfung sehen oder wenn wir in der Gemeinschaft der Glaubenden spüren, dass wir nicht alleine sind, so wie in unserem Lobpreis heute Morgen. Gott ist nur gerne Gott und er möchte, dass wir erkennen, wie groß und gut er ist. Aber er tut es eben nicht, indem er sich aufdrängt oder uns mit spektakulären Zeichen überwältigt. Stattdessen wirkt er beharrlich und liebevoll in unserem Leben, gerade so wie der Frühregen, der den Boden langsam und stetig bereitet. Warum macht er es auf diese Weise? Weil er möchte, dass wir ihn suchen, ihn erkennen und eine ausdauernde, tragfähige Beziehung zu ihm aufbauen. Ich meine, wenn Gott alles mit einem einzigen großen Wunder in unserem Leben lösen würde, dann könnten wir leicht vergessen, irgendwann ein paar Monate oder ein paar Jahre später, dass er es war, der uns geholfen hat. Denn es ist leider so, auch Wunder nutzen sich ab. Aber wenn er langsam und beharrlich wirkt, lernen wir auf ihn zu vertrauen. Wir lernen seine Hand in den kleinen Dingen zu sehen, in einem freundlichen Wort, in einem unerwarteten Geschenk, in einem Moment der Stille. Das ist das Ewige, das in unseren Alltag hereinbricht. Gottes Gegenwart, die uns begleitet, stärkt und verwandelt. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir selbst zu Zeugen seiner Güte. Dann können wir, wie im ersten Bild, Wege in unseren Herzen bahnen, damit sein Segen ungehindert fließen kann. In Israel, in einer landwirtschaftlichen Kultur, war der Frühregen überlebenswichtig. Er bereitete den Boden für die Saat. Und deswegen symbolisiert der Frühregen in der Bibel immer wieder auch Gottes unverdiente Gnade. Auf unsere Situation heute übertragen heißt das, auch wenn die politische Dürre oder die persönliche Dürre endlos erscheinen, Gottes Segen kommt zur rechten Zeit, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber das braucht Geduld und es braucht auch Demut und Zurückhaltung. Statt dann vorschnell irgendwie eigene Zisternen zu bauen, also so auf menschliche Lösungen zu setzen, sollen wir uns immer wieder der Quelle öffnen. Gott hat uns nicht nur errettet, damit wir danach ein ruhiges und sorgenfreies Leben führen können. Das gehört zwar auch dazu, aber es ist nicht das Ziel, sondern er hat gesagt, ihr seid von nun an nicht mehr von dieser Welt, aber ihr seid mitten in dieser Welt. Und das bedeutet, wir sollen mit offenen Augen durch das Tränental gehen. Wir sollen sehen, was um uns herum geschieht. Die Not, die Einsamkeit, die Verzweiflung. Und wir sollen auch erkennen, woher uns Hilfe kommt. Und dann sollen wir davon reden, davon singen, davon schwärmen. Genau wie im ersten Bild, wo wir gesehen haben, dass Lobpreis Wege in unserem Herzen bahnt, sollen wir auch hier unsere Begeisterung für Gott zum Ausdruck bringen. Und wenn wir dann von seiner Güte erzählen, wenn wir seine Taten preisen, dann werden wir selbst in diesem Tränental zu Boten seiner Hoffnung. Und damit kommen wir dann zum vierten Bild. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe in dieser Welt ist es, Quellorte zu schaffen. Das ist die Aufgabe der christlichen Gemeinde. In der Gemeinde, und das heißt für uns konkret, hier in Kelkheim, hier im Sündersupermarkt und in der Billardhallenoase gibt es Erkenntnis Gottes für jeden, der kommt. Hier reißt Gott den Schleier der Verblendung von den Augen der Menschen. Nachdem wir durch das Tränental gegangen sind, wird es zum Quellort. Das heißt, Gott selbst wischt die Tränen ab, den Schleier der Tränen wischt er ab und rettet uns aus allen Unmöglichkeiten. Das entnehme ich zumindest Jesaja 25, den Versen 7 bis 10, wo es heißt, Und er wird auf diesem Berge, auf dem Berg Zion, was ein Bild für die Gemeinde ist, er wird auf diesem Berge den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der ganzen Erde. Und an jenem Tag wird man sprechen, wow, siehe da, unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten würde, da ist Jahwe, auf den wir harrten. Oh, lasst uns frohlocken und uns freuen in seiner Rettung, denn die Hand Jahwes wird ruhen auf diesem Berge. Gott ruft uns nicht aus der Welt heraus, sondern mitten in sie hinein. Und unsere Aufgabe dort ist es, Quellorte zu sein. Orte, an denen Menschen Hoffnung trotz Tränen erfahren. Wie auch in Offenbarung 21 versprochen, wird Gott alle Tränen abwischen. Und bis dahin sind wir als Gemeinde seine Tröster. Hier sollen Menschen lebendiges Wasser im Alltag erfahren. Denn nicht perfekte Programme, sondern echte Begegnungen sind es doch, die heilen. Und die Gemeinde ist nicht so ein Elite-Treff von Superhirnen, die es gecheckt haben, wie das ist mit dem lieben Gott, sondern es ist ein Ort für Suchende, für Erschöpfte und auch für Wütende. Und die Menschen sollen hier auch prophetische Klarheit erfahren. Auch das, wir dürfen Ungerechtigkeiten benennen, aber nie ohne die Verheißung der Auferstehung, also nie ohne Hoffnung. Und wenn die Menschen das alles sehen, wie es uns trotz der Umstände gut geht, obwohl keine äußerliche Hilfe oder Kraft von außen uns zufließt, dann werden sie merken, dass hier etwas anders ist. Dass in uns eine innere Quelle ist, dass wir an eine lebendige Quelle angeschlossen sind. Sie werden erkennen, dass unser Leben aus dem Übernatürlichen gespeist wird. Denn wir leben ja zu denselben Bedingungen wie alle anderen in diesem Tränental. Auch wir sind den Unwirtlichkeiten einer rauen Welt ausgesetzt und brauchen Hilfe. Auch wir sind bedürftig. Bei der Wasserarmut Palästinas, die der regenlose Sommer so mit sich bringt, spielt das Wasser für den Israeliten eine lebenswichtige Rolle. Und da gibt es zwei Brunnen, die helfen können. Einmal ist es der Grundwasserbrunnen, der Be'er, und dann gibt es den durch eine Quelle gespeisten Brunnen, den Ayin. Und das Graben und Aushauen so eines Brunnenschachtes, das war schwere, harte Arbeit. Aber den durch eine Quelle gespeisten Brunnen, den schätzte man besonders hoch und den nannte man den Brunnen lebendigen Wassers. Und das ist es, was Gott auch für uns hat. Das Leben der Menschen in Kelkheim braucht nicht so sehr mühevolle Flussbegradigungen, als vielmehr eine Quelle, einen Brunnen lebendigen Wassers. Gott will nicht, dass wir Kanäle bauen und gucken, wie wir irgendwie alles hinkriegen können, sondern er will Wege in unseren Herzen bahnen. Und er will durch uns und in uns Quellen entspringen lassen. Der Fluss, der daraus hervorgeht, fließt dann schon nach vorne, auch wenn sein Verlauf vielleicht nicht immer ganz gerade ist. Und kommt der Fluss irgendwo ins Stocken, dann sollen wir nicht am Hindernis, am Symptom herumbasteln, sondern wir sollen die Quelle frei halten oder wieder freilegen. Denn solange Wasser aus der Quelle sprudelt und den Fluss speist, wäscht das immer neu nachkommende Wasser jedes Hindernis weg. Wenn wir nur das Hindernis wegräumen, dann kann es passieren, dass zwar der Weg freigeräumt ist, aber trotzdem gar kein Wasser fließt, weil die Quelle entweder verschüttet ist oder weil das Leben noch gar nicht an so eine Quelle angeschlossen war. Und so sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben hineinquillt. Gott selber will unsere Lebensquelle sein, unser Ein und Alles. Was ist also, wenn wir Nachrichten gucken, wenn wir die Augen aufmachen? Was ist die Lösung für unsere gesellschaftlichen Tränentäler? Deutschland braucht spirituelle Quellorte. Politische Programme allein werden es nicht sein. Gesetze und Reformen sind wichtig, ja, aber sie ersetzen nicht das, was wirklich zählt. Menschen, die füreinander da sind, die einander beistehen und Orte, an denen Hoffnung und Heilung geschehen. Deshalb brauchen wir spirituelle Quellorte in unseren Gemeinden, in unseren Schulen, in unseren Nachbarschaften und in unseren Familien. Und diese Quellorte sind Orte der Begegnung, an denen Menschen zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen können. Orte, an denen sie nicht nach Leistung oder Meinung beurteilt werden, sondern einfach als Menschen willkommen sind. Wir als Christen in Kelkheim sind dazu berufen, solche Quellorte zu sein. Nicht als die, die sich über andere erheben, sondern als die, die mitten in der Welt stehen und Hoffnung bringen. Denn wenn wir durch das Tränental gehen, machen wir es zu einem Quellort. Jesus spricht die Einladung zum Quellort in Johannes 7 deutlich aus. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Mehr als Durst haben braucht es nicht. Und diese Einladung gilt allen Menschen. Sie gilt den Jugendlichen, die sich nach Sinn sehen. Sie gilt den Eltern, die sich überfordert fühlen. Sie gilt denen, die sich fragen, ob Deutschland noch ihr Zuhause ist. Sie gilt denen, die nach Gerechtigkeit suchen und denen, die den Glauben an die Zukunft verloren haben. Lass uns also gemeinsam durch Kelkheim, durch jedes Tränental gehen, mit offenen Augen für das Leid, aber auch mit offenen Herzen für die Hoffnung. Denn Gott verspricht uns, der Frühregen wird kommen, die Quelle wird sprudeln und das, was tot erschien, wird neues Leben bringen. Amen.